Tide Radio, das Hörbuch. Heile, heile Hitler. Szenen einer Kindheit. Von Klaus Günther. Gelesen vom Autor. Folge 9 von 22.
Es geht aber in rasantem Tempo weiter abwärts mit den Lebensmitteln. Die aufgedruckten Werte werden immer weiter reduziert. Parallel zur Geldentwertung folgt also eine Nahrungsmengenentwertung sowie ein Nichtangebot. Sogenannte Südfrüchte kriegst du bald gar nicht mehr. Keine Apfelsinen, keine Ananas, keine Bananen, keine Kokosnüsse. Peter, Schokolade? Oh, ich weiß, die gab es mal in deinen frühen Kinderjahren. Sei vorsichtig mit deinem Zeug, hörst du? Mutti kriegt nur noch für 20 Pfennig Nähmittel im Vierteljahr. Also Stopfgarn, Zwirn, Nähseide. Bald gibt es auch keine richtige Seife mehr. Nur noch welche, die kaum schäumt. Und Schnürsenkel sind aus Papier. Später wurden öffentliche Tanzlustbarkeiten verboten, aber dafür bist du ja noch zu klein. Groß genug bist du allerdings zum Anstehen, wenn es irgendwo was gibt. Die Mangelwirtschaft führt dazu, dass längst nicht immer und überall vorhanden ist, was man so braucht. Selbst die Dinge des täglichen Lebens nicht. Aber man darf darüber natürlich nicht sprechen, dass man jetzt überall Schlange stehen muss. Weißt du, sonst hört das der Feind. Peter fände das gar nicht so schlimm, aber jetzt muss wohl alles geheim bleiben. Er kennt ja die warnenden Plakate. Feind hört mit, steht da drauf. Zu sehen sind ganz normale Leute irgendwo im Gespräch, im Lokal, auf der Straße oder im Zug. Aber im Hintergrund ist immer der übergroße schwarze Schatten eines Mannes mit Hut. Peter würde zu gern wissen, wie der in Wirklichkeit aussieht. Er hat noch nie einen Feind gesehen. Ach Junge, der schwarze Schattenmann ist nur symbolisch, weißt du? Genau wie der andere Butzemann, der alte mit dem Sack auf der Schulter. Ja, das ist der Kohlenklau. Richtig, du kennst doch den Spruch, verderbt dem Kohlenklau den Spaß und spart mit Kohle, Strom und Gas. Klar kann der das. Das stand neulich auf einer Postkarte. Peter, träum nicht. Mutti löst sich nachher hier ab beim Anstehen. Aber pass schön auf, dass die Erwachsenen sich nicht vordrängeln. Bleib hier stehen, hinter der älteren Frau, ja? Selbstverständlich kann der Junge nun auch schon mal allein zum Einkaufen gehen, sobald er seine Schularbeiten fertig hat, findet Helene. Peter ist davon alles andere als begeistert, denn es kommt öfter vor, dass sie ihn losschickt und so baut sich Spannung auf. Mutti denkt aber gar nicht daran, seine Faulheit womöglich noch zu unterstützen und selbst einkaufen zu gehen. Oh nein, sie wird ihn auch nicht freundlich darum bitten. Man muss konsequent sein in der Erziehung. Du wirst jetzt mal zu Krämer Niemann gehen und einholen. Hier ist das Einkaufszettel und das Geld. Und auf der Kommode liegen die Lebensmittelkarten, die du brauchst. Verlier aber nichts, hörst du? Hast du gehört? Ja? Dann antworte gefälligst. Ach, missmutig macht sich Peter auf den Weg. Es ist regnerisch und kühl, deshalb hat er seinen Lodenmantel übergezogen. Die Lebensmittelkarten, er nimmt vorsichtshalber die ganze Mappe mit, vielleicht braucht er von den anderen auch noch welche, steckt er lose oben rein in den zugeknöpften Mantel. Als er vor der Ladentür bei Niemand steht, greift er in seinen Mantel, erschrickt, greift tiefer, öffnet ihn, blickt suchend zu Boden, geht langsam mit Argusaugen spähend ein paar Schritte zurück und findet nichts. Er hat die Lebensmittelkarten verloren. Voller Angst, das Herz klopft bis zum Hals, sucht er den ganzen Weg ab. Vergeblich, die Karten bleiben verschwunden. Er geht den kleinen Weg noch einmal, sieht überall nach. Peter mag sich nicht vorstellen, was ihm zu Hause blüht. Wie ein geprügelter Hund schleicht er zurück. Wartet, klingelt schließlich. Mutti öffnet. Junge, wie siehst du denn aus? Ist was passiert? Komm erst mal rein, tritt die Füße ab und zieh den Mantel aus. So, also, was ist? Hast du etwa das Geld verloren? Kopfschütteln. Na Gott sei Dank, da bin ich froh. Aber du hast doch was. Raus mit der Sprache. Moment mal, was ist mit, ich meine, um Himmels Willen, wo sind die Lebensmittelkarten? Verloren? Ja? Und was noch? Wie bitte? Du hast sie alle mitgenommen? Wirklich alle? Und wo sind die jetzt? Weg? Alle weg? Gleich knallt's. Peter duckt sich, doch Mutti kriegt weiche Knie. Sie muss sich setzen, sie schlägt die Hände vors Gesicht und beginnt bitterlich zu weinen. Ach, Herrje, das ist schlimmer, als wenn sie Peter ohrfeigen würde. Viel, viel schlimmer. Er schluckt, geht zu ihr, umarmt sie unbeholfen und weint mit. Er kann nicht anders. Es dauert einen Augenblick, dann streichelt sie den Jungen. Meine Schuld, schlucht sie. Ich hätte das nicht zulassen dürfen. Ich hätte aufpassen müssen. Du bist doch zu klein. Sie trägt die Verantwortung, das ist ihr klar. Wie schlimm der Verlust ist und welche Folgen das hat oder haben kann, das ahnt der Junge nicht im Entferntesten. Es ist Monatsanfang, Peter. Lebensmittelkarten sind Dokumente, unersetzlich. Ohne Marken gibt es nichts. Wir müssen verhungern. Wirklich? Um Himmels Willen, Mutti, das hat der Peter nicht gewollt, nicht gewusst. Nein, ganz bestimmt nicht. Eine Katastrophe. Peter, der Dölmer, er hat doch gedacht, die Marken sind, also die sind so eine Art Beigabe, wenn man bezahlt. Er schämt sich, sie fasst sich. Hör auf zu weinen, Junge, ich gehe jetzt, ich muss zum Amt, du bleibst so lange hier, verstanden? Nein, du gehst nicht mit, keine Widerrede und kein Wort zu Vati, hörst du? Später wird sie berichten, dass sie verzweifelt war wie noch nie in ihrem Leben und dass sie dem Beamten in der Ausgabestelle etwas vorgeheult hat, stumm Stein erweichen. Sie schafft es tatsächlich und kommt mit neuen Karten zurück. Am Vormittag des 29., als der Monat fast vorbei ist, klingelt es bei Liddys. Ein junger Soldat steht vor der Tür. »Die habe ich gefunden«, sagt er, zieht aus der breiten Manschette seiner Uniformjacke die Lebensmittelkarten, die Peter verloren hatte, und übergibt sie Helene. Es steht ja die Adresse der Liddys drauf. Es fehlt nichts. Alle Marken bedruckt mit unterschiedlichen Gültigkeitsdaten sind noch dran. Wieso? Hatte der Soldat Fronturlauber Lebensmittelkarten oder lebte er auf einem Bauernhof? Sie murmelt einen Dank und fragt nicht weiter, sie weiß nur eins. Sie muss damit sofort zur Ausgabestelle, muss dem Beamten die Karten geben und ihm zeigen, dass sie nichts Unrechtes getan hat. Sie zieht den Mantel über, doch dann hält sie inne. Man wird ihr Fragen stellen. Woher? Von wem? Warum erst jetzt? Ein Risiko. Gut, dass ihr das eingefallen ist. Es soll ja sogar gefälschte Lebensmittelkarten geben. Oh, und die restlichen Marken? Die meisten Fristen zum Einlösen sind ja abgelaufen. Aber ein paar sind doch noch gültig. Um die wäre es ja schade. Damit könnte sie doch bei niemandem einkaufen. Einfach abschneiden geht aber nicht. Man muss immer die ganze Karte vorlegen. Ach, sieh mal an, Frau Liddy. Sie haben noch volle Lebensmittelkarten am Monatsende? Das ist ja merkwürdig. Sie waren doch aber öfter hier. Haben Sie die Marken doppelt bezogen? Wie schön für Sie. Bin ja mal gespannt, was unser Ortsgruppenleiter dazu sagt. Nein, danke, Herr Niemann. Weg damit. Ins Feuer mit den Lebensmittelkarten. Panzer. Wenn du ins Kino gingst in jenen Tagen, lief vor dem Hauptfilm ein Kulturfilm. Und vor dem Kulturfilm lief Fox Töne der Wochenschau. Die Wochenschau war ab September 1939 im Wesentlichen eine Kriegsberichterstattung. Handverlesen. Die deutschen Soldaten eilten von Sieg zu Sieg. Sie schaffen Polen in 18 Tagen und so sieht man sie meistens fröhlich und unbeschwert marschieren und singen. Ja, so muss er sein, der Krieg. So macht er Spaß. Beim Truppenbesuch erlaubt sich sogar unser ruhmreicher Führer ein staatsmännisches Lächeln. Natürlich werden in der Wochenschau Waffen aller Art gezeigt. Es ist ja kein Geheimnis, dass die deutschen Truppen die besten Waffen der Welt haben, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit leichtem Schaudern sieht Peter, wie sich Fallschirmspringer furchtlos aus dem Flugzeug stürzen. Doch mit leuchtenden Augen bestaunt er, wie Panzer alles niederwalzen, was ihnen im Wege steht. Unsere Panzer sind unbezwingbar. Das ist doch prima. Helmut freut sich über die Begeisterung seines Sohnes. Bald darauf ist Weihnachten und diesmal wird Peter eine Überraschung erleben, die er nie vergisst. Er selbst hält auch eine kleine Überraschung bereit. Es ist ja mittlerweile endlich eine Rückbesinnung auf unser urdeutsches Germanentum erfolgt. Angefangen bei der Nibelungensage, weiter zur Runenschrift und schließlich zur Wintersonnenwendfeier. Das althergebrachte Weihnachtsfest ist doch ziemlich verstaubt und das betrifft auch die Lieder. Stille Nacht ist überholt, meint Peter, laut singt er, Hohe Nacht der klaren Sterne, das ist modern. Mutti ist überrascht und kriegt große Augen, denn die Rolle der Mütter wird in diesem Lied dermaßen verklärt, dass auch Peter seine Mutter mit anderen Augen sieht. Sie ist so rein irgendwie, beinahe heilig. Alle Mütter sind heilig. Am heiligsten ist Maria, die Mutter von Jesus. Aber darüber spricht man hier nicht, weil die ja katholisch gewesen ist und wir sind evangelisch. Ist Adolf Hitler eigentlich verheiratet? Ach Junge, wo denkst du hin? Der hat gar keine Zeit für sowas. Stimmt, der hat ja unendlich viel zu tun. Man stellt sich das immer so leicht vor, aber zu solchen Aufgaben gehören übermenschliche Kräfte. Es bleibt aber natürlich beim Tannenbaum, Weihnachten. Und wann ist die Bescherung? Gleich. Hab Geduld und warte hier auf dem Korridor. Du weißt inzwischen, den Weihnachtsmann gibt es nicht, nicht wirklich. Aber erst, wenn das Glöckchen erklingt, darfst du hinein in die gute Stube. Dann brennen die Kerzen am Tannenbaum und ihr singt gemeinsam Weihnachtslieder, deine Eltern und du. Freue dich, o Christenheit, wie im vorigen Jahr. Ja, ganz genauso. Ein Vater hat eine herrliche Stimme und du singst Hohe Nacht der klaren Sterne. Was für Geschenke du wohl kriegst. Bücher hast du dir gewünscht. Bücher? Keine Bleisoldaten? Nein, keine Bleisoldaten. Du wartest und wartest. Diesmal dauert es besonders lange. Es ist totenstill da drin in der Stube. Nur dein Herz schlägt. Schnell und laut. Kein Rascheln dringt hinaus auf dem Flur, keine leisen Schritte, kein Wispern, nichts. Komm, schau mal durchs Schlüsselloch. Na los, trau dich einfach. Was siehst du? Kein Lichtschimmer? Nein, gar nichts? Alles dunkel? Das kann doch nicht sein. Was ist da los? Vielleicht solltest du mal rufen, Junge, oder? Du drückst die Türklinke runter. Na, ist noch abgeschlossen oder geht die Tür auf? Ja, tatsächlich. Vorsichtig drückt Peter die Türklinke herunter, ganz leise. Die Tür ist nicht zugeschlossen, die lässt sich öffnen. Doch das Wohnzimmer bleibt stockdunkel, unheimlich. Mit ängstlicher Stimme, wo seid ihr? Nichts, doch plötzlich blitzt in der äußersten Ecke der Stube etwas am Fußboden auf. Funken stieben wie Mündungsfeuer. Was ist das? Es bewegt sich, fährt unter dem Esstisch, quer über den Teppich, kommt mit knirschend malmendem Fahrgeräusch langsam auf dich zu, Junge. Ein kleines, feuerspeiendes Ungetüm. Nein! Jäh, verschlingt grelles Kronleuchterlicht die Dunkelheit. Mit einem Schlag ist die ganze Stube taghell. Nun guck sich einer dies Häufchen Elend an. Wahrhaftig, der Knabe hat sich in die Arme seiner Mutter geflüchtet, die nicht weiß, wie ihr geschieht, da sie doch mit dem Vater um die Wette lachen muss, über diesen hübschen, kleinen, überaus gelungenen Scherz. War doch nur Spaß, Junge. Nun beruhige dich und guck erst mal, es ist ein Spielzeugpanzer. Schau ihn dir an, solche Panzer hast du doch schon gesehen, neulich jetzt, in der Wochenschau, weißt du? Da warst du doch total begeistert. Und sieht der hier nicht total echt aus? Und er hört sich auch so an, wenn er fährt. Original wie ein Panzer. Der kann sogar Feuer speien, richtige Funken. Da ist ein Feuerstein eingebaut, wie beim Anzünder vom Gasherd, verstehst du? Und wenn man ihn aufzieht, dann fährt er und spuckt Feuer, der Panzer. Ist das nicht großartig? Warte, wir machen das Licht noch mal aus und dann kannst du ihn besser... Nein, nicht ausmachen! Ja, hat man da noch Worte. Er klammert sich regelrecht an seine Mutter, der große Bengel, und schluchzt, nicht zu fassen. Da kauft man ihm zu Weihnachten das Neueste, war ganz schön teuer, das Ding. Der kann sich sogar überschlagen, der Panzer, und fährt danach weiter. Und dann so etwas. Hat Angst vor einem Spielzeug, der achtjährige Herr Sohn. Na, wenn der erst in die Hitlerjugend kommt, der kann sich auf was gefasst machen. Schluss jetzt mit dem Geheule. Wir wollen Weihnachtslieder singen, sonst wird noch das Essen kalt. Nun mal los, alle zusammen. Stille Nacht, heilige Nacht.
Meier. Wenn auch nur ein feindliches Flugzeug unser Reichsgebiet überfliegt, will ich Meier heißen. Hermann Göring in einer Rundfunkrede bei Kriegsanfang. Peter Lüttich ist zu klein, besser gesagt zu jung, um große Politik zu verstehen. Wenn aber einer der Mächtigen deutliche Worte spricht, dann hört er zu. Er weiß inzwischen genau, dass der dicke Göring immer rundheraus sagt, was er denkt. Jedenfalls glaubt das der Junge. Hermann Göring ist ja deshalb bei den Erwachsenen beliebt. Die Menschen grinsen, wenn sie ihn zitieren. Hermann hat gestern Scheiße gesagt in seiner Rundfunkrede. Und jetzt hat er sogar gesagt, er will Meier heißen, wenn auch nur ein feindliches Flugzeug deutsches Reichsgebiet überfliegt. Das hat Peter genau gehört. Das ist ja ein Versprechen. Darauf kann man vertrauen und muss keine Angst haben. Gott sei Dank. Außerdem steht in der Zeitung, dass überall die Flak in Feuerstellung gegangen ist. Ein Ring von Geschützen, schreibt die Zeitung, macht Luftangriffe sinnlos. Na also, uns kann gar nichts passieren. Bald darauf aber fallen dennoch die ersten Bomben auf Deutschland. Unglaublich! Peter ist fest davon überzeugt, dass der Göring in seiner nächsten Rede verkünden wird, dass es ihm leid tut, was er gesagt hat, und dass er jetzt Meier heißen will. Ach Junge, wo denkst du hin? Das geht doch gar nicht. Nein, warum denn nicht? Ich denke, ein Versprechen muss man halten. Was? Ach so, er hat das nicht so gemeint. Wie denn? Das ist politisch. Aha, na ja, ungerecht ist das trotzdem. Es ist das erste Mal, dass Peter einen Politiker beim Lügen ertappt hat. Das wird er sich merken, Hermann Meier. Allerdings, sicher ist sicher, das galt von Anfang an. Man kann ja nie wissen. Deshalb wurden die Luftschutzkeller gebaut, vorschriftsmäßig. So einen haben wir jetzt auch im Haus, mit hölzernen Betten und Stützpfeilern, mit einem sandgefüllten Eimer und einer Feuerpatsche zum Löschen von Brandbomben. Im Luftschutzkeller sind wir alle sicher. Aber der Feind darf Deutschlands Grenzen sowieso nicht überfliegen. Hätte es nicht dürfen, eigentlich. Als Hitler am 1. September den Krieg gegen Polen verkündet, rechnet niemand an Alster und Elbe mit Luftangriffen. Aber dann, zwei Tage später, erklären England und Frankreich Deutschland den Krieg. Und schon am 4. September um 17.35 Uhr gibt es Fliegeralarm. Doch bis Frühjahr 1940 werfen die Briten über Hamburg nur Flugblätter ab. Im Mai 1940 passiert etwas. Mitten in Hamburg, am Sand, auf dem Marktplatz, wird eine britische Fliegerbombe abgeworfen und reißt ein ziemlich großes Loch in den Boden. Die trauen sich was, die Engländer, der schöne Platz. Die Menschen strömen von überall hierher, um sich den Krater anzusehen. Sogar aus Hamburg kommen welche mit dem Zug oder mit der Straßenbahn. Das hat der Führer sich bestimmt nicht träumen lassen. Und das ist erst der Anfang. Manche Geschäfte sind jetzt einfach zu. Wegen Einberufung geschlossen, steht da dran. Peter interessiert sich plötzlich für Beiträge in der Zeitung. Merkwürdige Begriffe tauchen da auf. Mit den meisten kann er nichts anfangen. Achsenmächte, Commonwealth, Dolchstoßlegende, United Kingdom, Kombattant, die fünfte Kolonne, Volksdeutsche, Korps. Nein, Korps spricht man Chor. Aber das hat nichts mit Singen zu tun. Und Entente, das kann aber sowieso kein Mensch ansprechen. Nichts mit Ende. Entente. Keine Ahnung, was das soll. Wen interessiert das schon? Es wird einem ja sowieso nicht erklärt. Kindern schon gar nicht. Frag nicht so viel. Aber diese Karte mit den witzigen Zeichnungen, Mutti, die habe ich gefunden. Was ist denn das für ein Text? Zeig mal. Ach,
Da geht es um Churchill, das ist der Führer der Engländer. Aber hier steht Churchill. So schreibt man das? Wie bitte? Weil das Englisch ist? Ach so, der alte Herr Davis spricht das aber nicht Englisch aus. Also der sagt Churchill, wie gedruckt. Und hier steht, oh du alte Lügenhaut, was sind das für Sachen? Wenn der Tommy dich durchschaut, hast du nichts zu lachen. Und dann noch was von Lügenlord, von der Seeräuberei und dass er über Bord springen soll. Peter Neugier, gut, der Tommy, das ist der Engländer, versteh mal, oder auch die Engländer, also alle Engländer. Da heißen wohl viele so mit Vornamen, so wie Peter eben Peter heißt. Deswegen Tommy als Spitzname. Ja, das versteht der Junge, nur das mit dem Durchschauen nicht. Und dass der Führer der Engländer schlecht gemacht wird, findet er überhaupt nicht richtig. Das ist doch auch so einer wie der, den wir haben. Jedenfalls so ähnlich. Aber das behält er lieber für sich. Es ist alles furchtbar kompliziert. Die Engländer und die Russen soll man hassen. Und dabei liest Peter Dr. Doolittle und seine Tiere und sein Vati liest sogar was von Tolstoi und Dostojewski. Keller. Luftschutzkeller. Ich habe in der Zeit der Bombardements meine Angst abgespalten. So sehe ich das heute. Manches habe ich gesehen und gehört, ohne es zu verinnerlichen. Natürlich hatte ich Angst. Ein dunkler Keller ist immer unheimlich. Aber ich habe sie nicht an mich herangelassen. Vielleicht sind nur Kinder dazu in der Lage. Und manches überstieg sicher meine Vorstellungskraft. In den kommenden Wochen und Monaten gibt es nachts immer wieder und immer häufiger Fliegeralarm. Der auf- und abschwellende Warnton der Sirene ist ohrenbetäubend laut. Sie befindet sich auf dem Schulgebäude direkt gegenüber. Bei Alarm müssen alle in den Keller, mitten in der Nacht. Peter findet das sehr interessant, wenigstens am Anfang. Herr und Frau Davis gehen nur einmal mit runter und dann nie wieder. Es ist ihnen zu anstrengend, sagen sie. Sie sind ja auch schon alt und haben ihr Leben gelebt. Man kommt einander räumlich näher in der Nacht, zwangsläufig. Was für einen komischen Schlafanzug, die Geschiedene aus dem zweiten Stock oder ihrem Straßenmantel drehen. Ein Schlafanzug statt Nachthemd. Sei still, Junge. Wo willst du hin, Fadi? Mit Peter? Seid vorsichtig. Das ist wirklich aufregend, mit Fadi vor die Haustür zu gehen. Da steht auch der junge Herr Davis. Es ist eigentlich verboten, aber man kann Flugzeuge am Himmel sehen. Ob das unsere sind? Die sind mindestens 10.000 Meter hoch, schätzt Erich Davis. Helmut schätzt, dass Erich Davis ein Angeber ist. Aber das behältst du für dich, Peter, hörst du? Jetzt ballert auch noch die Flak. Und da, getroffen, mit einer Rauchwolke am Heck, zieht er ab. Wo der wo runtergeht, hoffentlich nicht in ein Wohnhaus. Marsch in den Keller, Peter. Die schlafen da inzwischen alle. Was soll man sich auch erzählen mitten in der Nacht? Wo ist Erich Davis? Der schläft wohl in der Butze in dem Schlachterladen. Nein? Ach so, im Schlafzimmer bei seiner Frau. Stimmt, in der Butze schläft Lore. Die macht den Laden immer sauber nach Feierabend. Die Lore soll ja was mit einem Soldaten haben, hat Peter gehört. Als er am nächsten Tag in den Keller muss, um Kohlen zu holen, steht die Tür zum Luftschutzkeller weit offen. Neugierig blickt Peter hinein. Bei Tage sieht alles anders aus. Was liegt denn da auf dem Zementboden? Gelblich, glitschig, 10 Zentimeter lang oder länger. Igitt, das muss ein Gummi sein. Davon hat Alfred neulich erzählt, der große Junge aus der Nachbarschaft. Was das ist? Ein Präserjunge. Kennst du nicht? Das braucht man für. Und dann hat er so komische Bewegungen gemacht. Bestimmt war das Lore, sagen die Leute im Haus. Gleich darauf wird sie entlassen. Noch kommen die feindlichen Flugzeuge nur nachts. Peter hat es inzwischen geschafft. Er hört die Alarmsirene nicht mehr, schläft einfach weiter. Sein Vater trägt ihn dann samt Bettdecke und Kopfkissen vom ersten Stock runter in den Keller, ohne dass der Junge aufwacht. Und wenn die Sirene mit langgezogenem Dauerton Entwarnung gibt, auch wieder hoch. Wird Peter aber im Keller mal wach, dann ist der Knäckebrot trocken, eine Scheibe nach der anderen. Das beruhigt, weiß Mutti. Dauert der Alarm länger, fällt am Tag darauf Unterricht aus, aber das ist Peter egal. Im Keller traut er sich nicht zu nuckeln vor den anderen. In dieser Zeit mag der Junge das Zähneknirschen entwickelt haben. Tagsüber kommt das Nägelkauen hinzu. Beides kann aber auch eine andere Ursache haben als die nächtlichen Ruhestörungen. Oder mehrere. Unsicherheit wird zum ständigen Begleiter. Zerstörungen, welche die Bomben anrichten, kann man im ersten Kriegsjahr noch besichtigen. Es spricht sich herum, wo eine eingeschlagen ist. Wo? Dänekestraße? Da muss man hin, das muss man gesehen haben. Bombentourismus am Sonntag. Nun guck dir das Haus an. Die ganze Vorderfront fehlt, wie abgeschnitten. Du kannst direkt in die Zimmer sehen. Da liegen Teppiche und eine umgekippte Stehlampe. Da steht ein Sofa, dort ein Tisch und da hängt sogar noch ein Gemälde. Welch ein Anblick. Wie eine übergroße Puppenstube. Peter staunt mit offenem Mund.
Kommt schnell mit, wir wollen Eis essen.
So reagieren Eltern, die nicht fähig sind, mit ihrem Kind über das Gesehene zu sprechen. Und Peter, Puppenstube, riesig groß. Das ist das Bild, das sich eingeprägt hat. Später, weitaus später, als das Fotografieren von Bombenschäden bereits verboten war, ebenso das Betreten zerstörter, abgesperrter Straßenzüge. Achtung, Lebensgefahr, Einsturzgefahr, Seuchengefahr, dazu ein stilisierter Totenkopf und natürlich Strafandrohungen. Na klar, das ist heute ebenso überall. Also später bereichert den Fundus kriegsbedingter Erinnerungen völlig unerwartet ein anderes Bild. Der liebenswerte Kopf eines Klassenkameraden. Peter hatte kaum Kontakt mit dem Jungen, doch dessen offenes, aufgewecktes Gesicht war ihm aufgefallen. Dazu die hellblauen Augen und die braunen, welligen, zum Teil lockigen Haare. Dass Uwe musikalisch hochbegabt war, sah man ihm direkt an. Eines Tages aber fehlte er. Klar, jeder ist mal krank, dann und wann. Doch nach einer Woche fehlte er immer noch. Und als Peter nachfragt, das weißt du nicht. Der Uwe ist doch umgekommen beim Bombenangriff. Im Keller erstickt. Erstickt? Im Keller? 12 Jahre alt. Dann kann man also tatsächlich umkommen bei einem Bombenangriff. Sogar als Klassenkamerad. Aus, vorbei, unbegreiflich. Und im Keller ist man gar nicht sicher? Nein, nein, aber wir sind ja noch da, wir anderen. Du doch auch, Peter, na siehst du. Kopf hoch, Schwamm drüber. Man spricht nicht mehr über Uwe. Erledigt. Dann der Fliegerangriff, als du in den Ferien bei Omi Fellner übernachtet hast und Omi, die sonst immer im Bett liegen blieb, auch mit runter musste in den Keller, Helene zuliebe. Mama, was soll Peter denn sonst denken? Du musst Vorbild für ihn sein. Ich bitte dich. Da krachte ganz in der Nähe was runter. Da wackelte das Haus bis in die Grundfesten und Omis sauber Untermieter Ehrhorn stieß entsetzt hervor. Bumm, Hofhellner! Aber es ist noch mal gut gegangen. Man darf den deutschen Grußarm nur bis Augenhöhe heben, weil darüber die alliierte Lufthoheit beginnt. Junge, bist du verrückt? Wo hast du denn das her? Erzähl das bloß nicht weiter, sonst werden deine Eltern abgeholt. Doch die Bombenangriffe hörten nicht auf, im Gegenteil. Das schlimmste Bombardement traf Hamburg 1943. Dem Inferno, später als Operation Gomorra bekannt geworden, fielen etwa 34.000 Menschen zum Opfer. In Hamburg passierte vergleichsweise wenig, doch die Menschen fühlten sich auch hier nicht mehr sicher in ihren Kellerräumen. Mittlerweile hatte auch der naivste Führeranbeter begriffen, dass große, unterirdische Keller und stabile Bunker im Zweifelsfall mehr Schutz bieten. Frau Littich hofft, dass alles gut geht. Man stumpft allmählich ab, wissen Sie? In Harburg haben es unsere Feinde auf die Industrie abgesehen und nicht auf die Gegend, wo die Littichs und ihre Nachbarn wohnen. Das sagen alle und das gibt ein bisschen Sicherheit, sogar 1944 noch. Heute, am 25. Oktober 1944, 2 Tage nach Helenes 47. Geburtstag, wird sowieso nichts passieren. Dafür ist das Wetter einfach zu schön. Aber dann kommt Mittagsalarm bei blauem Himmel und Sonnenschein.
ausgerechnet an diesem goldenen Oktobertag. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Hoffentlich wird das nicht so schlimm. Auf die Flak ist im Ernstfall kaum noch Verlass. Das kennt man ja inzwischen. Helene ist allein und nervös. In aller Hast schnappt sie sich den kleinen Koffer. Der steht immer parat. Er ist wichtiger als man selbst. Er enthält alle Papiere, Ausweise, Urkunden, Sparbücher, Geld. Ohne Koffer keine Identität, ohne Ausweis kein anerkanntes Weiterleben. Es brummt bedrohlich am hellblauen Himmel und kommt näher, wird intensiver. Raus auf die Straße, rein in den Keller der gegenüberliegenden Schule. Rette sich, wer kann! Es ist hier drangvoll eng. Helene Littich findet mit Mühe einen Sitzplatz auf einem der Feldbetten, eingepfercht zwischen zwei alten, rauchenden Männern. Die Luft ist stickig, es riecht nach Schweiß und Alkohol. Ein Baby weint. Sie fühlt sich verlassen in der fremden Umgebung. Hier ist nicht einer, den sie kennt, der ihr beisteht, der ihr hilft. Ihr Mann ist Soldat, das Kind evakuiert. Angst nagt an ihr, ihre Knie zittern. Das verdammte Brunnen da draußen verheißt nichts Gutes. Aber dass es 800 amerikanische Flugzeuge sind, die Hamburg angreifen, wie man später festgestellt hat, ist nicht vorstellbar. Und jetzt auf einmal dieser Krach da draußen. Entsetzlich, als ginge die Welt unter. Sind das Bomben? Ja. 7500 Bomben fallen auf Hamburg. Am schlimmsten trifft es diesmal die Wohngebiete. Und du sitzt da, Helene Littich, wie erstarrt, ohne Zeitgefühl. Wann hört dieser irrsinnige Lärm da draußen endlich auf? Rums! Da muss was runtergekommen sein, ganz in der Nähe. Die Wände wackeln. Steht die Schule noch? Kommen hier alle lebend raus? Eigenartige Geräusche dringen herein. Es knistert. Es scheint windig zu sein. Warten, abwarten. Wie lange noch? Entwarnung. Entwarnung? Ja, die Sirene funktioniert. Endlich. Raus aus dem Keller, hoch auf die Straße. Es ist dunkel, mitten am Tage. Fetter schwarzer Rauch hat die Sonne verschluckt. Es heult, es faucht, Sturm, es ist wärmer geworden. Wie spät? Mein Gott, sind wirklich 2,5 Stunden vergangen. Es riecht verbrannt, Ascheteilchen wirbeln durch die Luft. Da drüben, da oben auf dem Dach, Flammen schlagen heraus. Das Haus brennt, unser Haus brennt. Helene rennt rüber, hinein in das brennende Haus, hält ein feuchtes Tuch vor das Gesicht, stürzt panisch die Treppen hoch in den ersten Stock, wo sie früher wohnten, und weiter in die neue Wohnung im zweiten, schließt auf, stolpert in den Flur. Sie atmet stoßweise mit offenem Mund, das feuchte Tuch geballt in der linken. Hilf, hilf, was kann sie greifen, was ist wichtig in fliegender Hast? Durcheilt sie die Räume, um zusammenzuraffen, was sie fassen kann. Schnell, schneller, verzweifelt. Hilf, hilf, sie muss da etwas retten, das kann doch nicht alles verbrennen und verloren sein für immer. Sie reißt eine Tasche vom Haken, rennt zum Kleiderschrank. Ihr Wintermantel, schnell, schnell, und eine Mütze. Die Lebensmittel kann? Nein, die sind doch in dem kleinen Koffer, verdammt. Das große Fotoalbum. Wo ist das Album? Moment, was ist? Da schreit einer. Ist da oben noch jemand? Raus hier! Sofort raus! Das Treppenhaus brennt! Abschließen die Wohnungstür, ja, abschließen, man muss immer abschließen, Helene, aber halt, da auf dem Flur, da steht der kleine Koffer noch, der Koffer mit all den Papieren, den du immer bei dir hast, sobald die Alarmsirene heult. Um ein Haar hättest du ihn hier stehen lassen und er wäre auch mit verbrannt, oh mein Gott. Helene packt ihm schlicht die Tür zu, dann den Schlüssel, zittrig ins Schloss, ein letztes, allerletztes Mal. Diese Hitze, das feuchte Tuch ist trocken. Funken regnen herab, versengen ihr Haar. Irgendwo knackt etwas, wie ein Holzscheit im Ofen. Eine Flamme leckt nach ihr. Hilf, hilf! Keuchend, stolpernd, hustend, hastet Helene die nicht enden wollenden Treppenstufen hinab ins Freie. Von jetzt an ist sie obdachlos, ist ohne Behausung, wie 23.000 andere Hamburger Bürger seit diesem schrecklichen Tag. Und man muss doch froh sein, zu leben. Die Bombardements sind ringsumher 700 Menschen zum Opfer gefallen. Dieser Mittwoch, der 25. Oktober 1944, verändert ihr ganzes Leben und auch sie selbst. Ohne dass sie jetzt auch nur ahnt, ist ihr Immunsystem nachhaltig geschwächt. Sie bleibt
kurzatmig, läuft für die Nachbarn ein lebendes Warnsignal bis zum Ende des Krieges bei jedem Voralarm. Sofort, beim ersten Ton der Sirene mit ihrem Köfferchen zum nächstgelegenen Bunker, bekommt die Base doofe Krankheit, entwickelt als Folge den typischen abstoßenden Blick aus hervorquellenden Augen und muss noch Jahre nach dem Krieg bis in die 50er Jahre hinein mit Medikamenten behandelt werden. Sie war traumatisiert, ohne zu wissen, was das ist. Man kannte so etwas nicht in jener Zeit, und was man nicht kennt, darüber kann man sich höchstens wundern. Wenn ihr Mann sagte, glotz nicht so, erwiderte sie hilflos, aber ich kann doch nichts dafür. Behindert. Die meisten Jungs suchen nach Vorbildern, wenn sie heranwachsen. Oft ist es der große Bruder, doch für viele ist es der eigene Vater. Unter Hitler wurden neben dem Märtyrer Horst Wessel vor allem sogenannte Helden unsere Vorbilder, deren Namen für uns Heranwachsende zeitlebens unvergesslich bleiben sollten. Lauter ordenbehängte Offiziere zu Wasser, zu Lande, in der Luft. Günter Prien fuhr in seinem U-Boot gegen England. Rommel, der Wüstenfuchs, siegte und siegte auf seinem Panzer in Afrika. Udeth, Mölders und Galland waren die mutigen, unschlagbaren Helden der Lüfte. Aber auch das Fliegerass des Ersten Weltkriegs, der rote Baron Manfred von Richthofen, war noch immer ein Vorbild. Allen voran natürlich unser Führer mit seinem EK-1, dem Eisernen Kreuz erster Klasse. Und der war im Ersten Weltkrieg nur einfacher Gefreiter gewesen. Als Meldegänger war er verwundet worden und zeitweise sogar erblindet angeblich. Dafür hat er das EK-1 gekriegt und das als Gefreiter. So etwas kommt selten vor. Außerdem raucht Adolf Hitler nicht und trinkt keinen Alkohol. Der lebt ganz entsagungsvoll. Der kennt nur seine Arbeit und seine Liebe zu Deutschland. Dafür kämpft er Tag und Nacht. Und das Radio, also unseren Volksempfänger, dazu den Volkswagen, die NS-Volkswohlfahrt, die Kraft durch Freudereisen und das Winterhilfswerk. Wer hat das geschaffen? Unser geliebter Führer. Richtig, mein Junge. Wenn man will, kann man alles. Ja, Party. Aber Mutti hat gesagt, zur Toilette gehen muss der Führer auch, genau wie wir. Das ist doch merkwürdig, der Führer beim Ich geht. Mutti sagt, man braucht vor niemand Angst zu haben, Peter. Du musst dir die Menschen nur nackt vorstellen, egal ob Kaiser oder sonst wer. Also auch Adolf Hitler. Wie bitte? Als Nackethai? Peter erschrickt bei dem Gedanken. Müsste man ihn dann trotzdem mit Heil Hitler grüßen? Achselzucken. Also Mutti, wenn das der Führer wüsste. Wahrscheinlich weiß nicht mal Vati, dass Mutti so etwas zu Peter sagt. Und dann war da noch Arnold Winkelried. Arnold wer? Er tauchte nach Peter Littichs Erinnerung etwa 1940 im Schullesebuch auf. Seine Heldentat, er soll 1386 in einer Schlacht ein Bündel Lanzen habsburgischer Ritter gepackt und sich selbst aufspießend den Eidgenossen eine Bresche geöffnet und damit deren Sieg gegen die Habsburger eingeleitet haben. Sich selbst aufspießend? Peter, du bist mir so ein Held in der Burgermilch. Einverstanden, immer noch besser als Dölmer genannt zu werden. Aber Arnold Winkelried, der soll ein Held sein? Das bezweifelt Peter. Also der hat ein ganzes Bündel Lanzen gepackt und sich damit umgebracht? Wie doof ist das denn? Und wie hat er das gemacht? Hatte er überlange Arme? Haben die Feinde einfach stillgehalten? Der Neunjährige kann sich das nicht vorstellen. Der muss verrückt gewesen sein, der Winkelried. Ein Irrer. Oder die ganze Geschichte ist gelogen. Es ist ja nicht mal zweifelsfrei erwiesen, ob dieser Held tatsächlich gelebt hat. Nicht so ungut, Helvetia. Obgleich es in der Schweiz ein Denkmal gibt, das ihn darstellen soll. Dass die Legende wenige Jahre später auf makabre Weise nachwirkt, ahnt damals niemand. Doch Winkelried wird mehr als 550 Jahre nach seiner angeblichen Heldentat zum Vorbild und Selbstmordanimateur.
Ende 1944 prägt Karl Dönitz, Großadmiral im Marschallsrang und Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine, den Begriff des Winkelried als Ehrennamen für jene Angehörigen von Kleinkampfverbänden der Kriegsmarine, die sich im Einsatz für Führer, Volk und Vaterland in voller Suizidbereitschaft opferten oder opfern sollten. Analog dem Vorbild der japanischen Kamikaze-Flieger, für die es eine Ehre war, sich in ihrem Flugzeug todesmutig auf ein feindliches Kriegsschiff zu stürzen. Kamikaze zur See sozusagen. Die Lufthoheit hatte Deutschland zu jener Zeit bereits eingebüßt. Es muss um 1943 gewesen sein. Sportliche Wettkämpfe der Hitlerjugend waren angesagt, unter anderem ein 100-Meter-Lauf. Peter, inzwischen 12, war kein großer Sportler und beim Laufen nicht der Schnellste, wollte aber seine Kameraden und vor allem sich selbst keinesfalls blamieren. Der Zufall wollte es, dass er sich das Knie verrenkte und humpelte. Er sagte das in einem Vorgespräch in einer Villa am Eisendorfer Pferdeweg seinem Jungenschaftsführer, dessen Familie dort wohnte. »Du läufst mit«, befahl jener. Peter, eingeschüchtert allein schon durch die Umgebung, am Eisendorfer Pferdeweg wohnten die Reichen, das sah man schon von außen, aber auch an der vornehmen Einrichtung, naja, trotzdem waren wir jetzt ja alle Volksgenossen, ob arm oder reich. Nein, Peter wagte nicht zu widersprechen, obgleich der andere kaum älter war. Befehl ist Befehl. Tags darauf, am Wettkampftag, war sein Knie fast wieder gesund, aber eben nur fast. Peter hoffte bis zuletzt, dass sein Name nicht aufgerufen werde, aber vergebens. Und so humpelte er unter dem lauten, hohen Gelächter aller Umstehenden die Bahn hinunter, so gut es ging. Es waren sehr, sehr lange 100 Meter. Ein anderer Humpler ist überaus prominent. Nicht sonderlich beliebt, aber durchaus bewundert. Gut reden kann der ja, aber dass der so hinkt, und wie? Er soll einen richtigen Klumpfuß haben. Eigentlich müsste man den... Müsste was? Mensch, pass auf, was du sagst. Nachher hört dich einer. Die kleine große Goebbelschnauze. Oh doch, den Spitznamen kennt Peter. Also der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ist behindert. Peter Littich weiß ja, wie der Mann aussieht. Er kennt das Gesicht aus der Zeitung. Aber dass der hinkt? Beim nächsten Kinobesuch beobachtet er in der Wochenschau, wie der geht. Tatsächlich, der humpelt. Aber er versucht, so zu tun, als gehe er normal. Meistens schneiden die das hinterher raus, wenn die ihn filmen, Peter. Und die zeigen ihn nur, wenn er am Mikrofon steht und spricht. Stimmt, und da sieht er eigentlich ganz normal aus. Behinderte sind komisch irgendwie. Am Sand läuft manchmal eine Frau rum, die hat einen riesen Klumpfuß. Die tritt sowas von in die Kuhle, also wirklich. Und, was noch, die soll sich Männer suchen und mit denen so eine ist er. Denk mal an, dabei ist sie schon über 50. Worte können treffen und verletzen. Befehle können todbringend, Stimmen furchteinflößend sein. Hitlers Geschrei klingt kriegerisch, wird damals aber als machtvoll deutsch und selbstbewusst empfunden. Kann eine Stimme auch behindern? Peter hört sie und friert. Die Stimme ist klar, doch sie wirkt kalt und klingt metallisch. Er fühlt sich von ihr gleichermaßen angezogen wegen ihrer Entschiedenheit und abgestoßen, weil sie unerbittlich scheint. Sie setzt Maßstäbe, indem sie Szenen soldatischer Heldentaten kommentiert, die Peter sich nie und nimmer zutrauen würde. Das macht ihm Angst. Diese Stimme und wie sie es sagt, begleitet ihn ab 1940, da ist er 9, so lange und so oft er während des Krieges ins Kino geht, bei jeder Wochenschau. Wer diese Kommentare spricht, der erweckt den Eindruck, ihm entgehe nicht das geringste Fehlverhalten, egal ob am Tage oder bei Nacht.
Es ist die Stimme des großdeutschen Sprechers. Peter hat sie heute noch im Ohr. Der Mann, ursprünglich Schauspieler, bleibt als Sprecher natürlich unsichtbar. Er wurde von Hitler ausgewählt und wird auch in dem antisemitischen Film Der ewige Jude als Kommentator eingesetzt, 1940. Nach dem Krieg wird er als Mitläufer eingestuft und bekommt zeitweise Berufsverbot. In den 60er Jahren ist der Sprecher in einem Lehrfilm über Brandschutz und spricht dort, wie einst in der NS-Wochenschau, vom heldenhaften Kampf der Feuerwehrleute, die bei ihrer Arbeit die brennenden Objekte angreifen, stürmen und schließlich besiegen. Welch eine furchterregende Stimme! Nach 1945 war ich sicher, diesen Mann nie wieder hören zu müssen. Andererseits war das Kommentieren von gefilmten Beiträgen sein Job. Folglich bewarb er sich erneut als Sprecher der 1950 gestarteten Neuen Deutschen Wochenschau. Doch, wie ich später erfuhr, wurde seine Bewerbung abgelehnt. Es hieß, seine Stimme sei noch zu bekannt. Plötzlich aber drang sie erneut an mein Ohr. Und wieder geschah es im Kino. Ich glaubte, nicht richtig gehört zu haben. Schneidende Laute kommentierten innerhalb der Wochenschau eine filmische Sequenz, ausgerechnet den Begriff von einer Modenschau. Es war wie ein Schlag in die Magengrube. Hätten die Models Uniform getragen und wären marschiert, hätte ich an eine Dokumentation aus der NS-Zeit geglaubt. Die unverkennbare Stimme dieses Sprechers blieb für mich so eng mit dem Krieg verbunden, dass sie meine kindlichen Ängste aus jenen Jahren wieder wachrief. Es lief mir eiskalt den Rücken herunter.
Haben Sie was gewusst damals? Ich meine, von so Sachen? Was soll das heißen, Sachen? Na, so Sachen eben, was Sie gemacht haben mit Menschen. Mit welchen Menschen? Ach, vergiss es. Am Ende hat es sowieso keiner gewusst. Jedenfalls nicht so richtig. Eigentlich hat niemand irgendwas gewusst. Eben, wo gehobelt wird, da fallen Späne, da muss man drüber wegsehen.
Der Dialog ist nicht authentisch, man könnte meinen, er sei übertrieben. Ist er das? Der ehemalige Leiter von 1940 bis 1945 des Kinderkrankenhauses Rothenburgs Ort, Wilhelm B., dort seinerzeit verantwortlich für das Euthanasie, Programm, sagte 1945 nach Kriegsende in einer Stellungnahme, Zitat, was das angebliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit anbelangt, so muss ich das deshalb ablehnen, da ein solches Verbrechen nur gegen Menschen begangen werden kann und die Lebewesen, die hier zur Behandlung standen, sind nicht als Menschen zu bezeichnen. Es handelte sich um sogenannte Reichsausschusskinder. Gehörte Hanne auch dazu? Peter Littich hat sie gekannt. Hanne, die eines Tages, es muss um 1941 gewesen sein, verschwunden war, verschwunden für immer. Hanne war Mongoloid, wie man damals sagte. Ein Mädchen, besser gesagt, eine nicht mehr ganz junge Frau, die ein ausgeprägtes Down-Syndrom hatte und allem Anschein nach geistig ziemlich behindert war. Sie ging, soweit das Wetter es zuließ, nachmittags Tag für Tag an der Hand ihrer alten Mutter spazieren und schien dabei ständig zu lächeln. Ein einträchtiges, friedfertiges Bild. Die Mutter muss damals über 70 gewesen sein. Sie war nicht mehr gut zu Fuß und die Spaziergänge mit ihrer Hanne fielen ihr immer schwerer. Das sah man. Irgendwann fehlen beide. Die gewohnte Szene bleibt unbelebt. Das fällt sogar Peter auf. Kurz darauf schickt seine Mutter ihn in den Laden vom Schlachter Davis. Ein Viertelpfund gekochte, sagst du. Hier ist das Geld und hier sind die Marken. Verlier nicht. Ja, nein, Peter muss warten. Hier beim Schlachter ist es eigentlich immer voll. Mutti sagt, sie könnte das ja auch vorbestellen und liefern lassen, wo die Littichs doch im selben Haus wohnen. Aber nein, das macht der Davis nicht. Peter hört den Kunden zu. Wo ist denn eigentlich die alte Frau hin, die hier immer mit der Hanne rumlief? Die habe ich ewig nicht gesehen. Das wissen Sie nicht. Die alte konnte zuletzt ja nicht mehr. Die ist jetzt im Heim. Oh, verstehe. Aber die Tochter, ich meine, die könnte doch nicht alleine. Oh, wo denken Sie hin? Nie im Leben. Ja, aber was ist denn jetzt mit der? Die ist so aufweg. Na, was soll sein? Sie wird eine Spritze gekriegt haben. Ist ja das Beste für sie.
Spritze. Das Beste. Eine Spritze, Peter. Weißt du, was das heißt? Was das bedeutet? Sieh mal, Junge, es gibt hochwertige und minderwertige Rassen und Menschen auf der Welt. Das hast du bereits gelernt. Zu den minderwertigen Existenzen zählen zum Beispiel Asoziale, Landstreicher, Alkoholiker und Irre. Lauter unnütze Esser, die nur Geld kosten und Ballast sind für den Staat. Du hast doch auch sicher schon mal was von lebensunwertem Leben gehört, stimmt's?
Kann sein. Aber ob er das richtig verstanden hat? Egal. Kinder haben den Mund zu halten.
Heile, heile Hitler, Szenen einer Kindheit. Von Klaus Günther. Gelesen vom Autor. Redaktion Katrin Jäger. Technik Peter Gelsdorf. Eine Produktion von Tide, Hamburgs BürgerInnensender und Ausbildungskanal 2021. Der Roman Heile, heile Hitler erschien 2016 im Maless Verlag.